Geist und in der Wahrheit. Das ist das, was sich der Herr wünscht. Und wir haben ja jetzt das neue Jahr noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Bibelpunkt beginnt am 18., nicht diesen Dienstag. Bitte, übermorgen sind wir nicht da. Am 18. fängt es wieder an. Die Woche davor ist ja die Allianz Gebetswoche. Auch das ist eine gute Sache, wo wir als Christen verschiedener Gemeinden uns treffen werden, um zu beten. Eine ganz tolle Möglichkeit. Und der Bibelpunkt dann wieder am 18., ab dem 18. geht's los. Ja, die Jahreslosung 2011, da wurde schon viel drüber gesagt, habe ich auch schon Sachen gelesen. In Fernsehgottesdiensten wurde sie auch schon besprochen. Und ich habe es auch angekündigt und im Gemeindebrief stehen auch, zumindest habe ich das jetzt mal so gemacht für das kommende Jahr, wenn ich predige und ich weiß schon im Vorfeld die Themen oder die Bibelabschnitte, dass die auch reingesetzt werden. Ich finde es wichtig, hat mir früher auch eigentlich geholfen, wenn ich vorher schon ein bisschen wusste, um was es geht. Das ist manchmal ganz interessant. Und manch einer hat sich vielleicht nochmal die Jahreslosung durchgelesen auf heute. Ansonsten nur der Hinweis, es wird nächsten Sonntag nochmal was dazu geben. Es ist wichtig, das ist heute eben nur die eine Seite von zweien, also nur 50%. Oder, oh, so viel, aber eben nur die Hälfte. Es ist wichtig, dass man das weiß. So, wir gehen mal da rein. Und zwar habe ich wieder ein paar Übersetzungen mitgebracht. Das steht in der Klammer, wie die einzelnen Übersetzer das wiedergeben. Die Luther-Übersetzung, sicher mit eine der geläufigsten, die schreibt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die Elberfeld-Übersetzung, klein bisschen Unterschied, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Mit dem Guten. Und die neue Genfer Übersetzung, die sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und, das ist eigentlich keine Übersetzung, man merkt es gleich, die Volksbibel bringt es halt immer ein bisschen sehr in der jugendlichen Sprache, deswegen ist eher eine Übertragung, keine Übersetzung. Das Miese soll keine Chance gegen dich haben. Schlag das Böse mit dem Guten. Ja. Ich habe mich jetzt nicht für das Untere entschieden. Diese Volksbibel ist eben zu frei, meiner Ansicht nach. Die kann man Leuten schon mal geben, aber das sind dann Menschen, die eben, so ist meine Meinung, bisher mit Bibel überhaupt nichts am Hut hatten und auch eher so ein bisschen in der jugendlichen Szene sich aufhalten. Da kann man das mal machen, aber ich ermutige dann bald zu einer Bibelübersetzung überzugehen, wo man auch weiß, was wirklich da steht. Ja? Die freiste Übertragung nützt mir ja nichts, wenn im Original was anderes steht. Ja, und da steht eben nichts vom Miesen, gut, sondern vom Bösen. Aber das werden wir sehen. Ich habe also mich für die vorletzte entschieden, eine Übersetzung, die jetzt im ganzen Neuen Testament vorliegt, was ich sehr gut finde. Ich benutze die auch häufig hier in den Gottesdiensten. Ansonsten bin ich auch jemand, der mit Schlachter, Elberfelder, Luther oder so arbeitet, gerne auch Elberfelder, weil das doch recht gründlich ist. Aber in den Gottesdiensten benutze ich eigentlich sehr gerne hier vorne diese neue Genfer Übersetzung. Und da gibt es auch im neuen Gemeindebrief, nehmt ihn mit, der liegt draußen aus, gibt es auch einen kleinen Hinweis über diese Übersetzung. Also ich habe, glaube ich, noch nie so eine besondere empfohlen bisher in den ganzen Jahren, wo ich Pastor bin. Aber dieses Mal würde ich sagen, das lohnt sich echt. Neue Genfer Übersetzung. Der Barbara vom Büchertisch habe ich das auch schon gesagt. Besorg mal ein paar. Die sind auch ganz nett, so dieses Neue Testament. Die sind am Forschen und Machen, bis das Alte rauskommt. Das dauert Jahre, weil die es wirklich versuchen, ganz gründlich und doch so, dass man es noch verstehen kann. Gut. Okay. Ich habe jetzt mal den Zusammenhang erstmal euch mitgebracht. Das ist sehr wichtig. Wir müssen ja wissen, wenn wir uns einen Vers betrachten, in welchem Zusammenhang steht der. Sonst kommt man auf alle möglichen Dinge und Unmöglichen. Und wir befinden uns also in Römer Kapitel 12 und dort ist dann ein Abschnitt gegen Ende dieses Kapitels in Römer 12, wo es ums Verhalten geht innerhalb der Gemeinde, die Christen, wie sie miteinander umgehen sollen und auch, wie die Christen mit Menschen umgehen sollen, die Gott nicht kennen. Also die Gläubigen, deren Umgang mit den Ungläubigen, so wird das genannt. Und diesen Abschnitt, diesen letzten Abschnitt möchte ich mit euch mal zusammen lesen, eben ab Vers 9. Da heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Und jetzt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist also das Ende dieses Kapitels im Römerbrief Kapitel 12. Wir haben jetzt gesehen, was davor kommt. Da könnte man jetzt ganz viel sagen über das, was davor kommt. Das lasse ich alles weg. Könnt ihr nochmal nachlesen. Da steht ganz viel drin. Da geht es um den Umgang miteinander. Das ist wie so eine, wie ein Rezept des Paulus, wo er sagt, passt mal auf, macht so, so, so. Man könnte auch sagen, Mensch, lauter Forderungen. Ja, aber gute. Wenn ihr das und das macht, wenn ihr auf das achtet, dann gelingt das Leben. Dann funktioniert, so werdet ihr als Christen erkannt, so sollte es sich in der Gemeinde abspielen und dann gegen Ende eben auch, wie es mit den Feinden ist, wie es mit Leuten außerhalb des christlichen Rahmens ist, Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind, die vielleicht sogar böse sind, Feinde und so weiter, dass man die eben nicht verfolgt, sie segnet und dann am Ende eben auch die Rache, kennen wir das Gefühl der Rache? Oh. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. So, ja. Das kann schon die Jünger Jesu, solche Sachen. Manchmal haben wir so etwas Ähnliches drin über jemanden, vielleicht. Aber die Bibel ermutigt uns, sagt langsam, langsam, versuch es, Gott zu überlassen. Versuch ihn die Sache richtig und wieder zurechtbringen zu lassen. Dein Auftrag ist im Grunde, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Das steht in manchen Übersetzungen, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln oder auf sein Haupt legen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal wirklich feurige Kohlen auf dem Kopf hatte. Das ist ja nicht angenehm. Das ist ja so nicht gemeint. Das ist eben, dann weiß der gar nicht, ich schade dir und du tust mir was Gutes, dann wird es dem komisch zumute. Das ist gemeint. Als wir unsere erste gemeinsame Wohnung bezogen haben, meine Frau und ich, da wollten wir noch das Auto, das war so eine Gasse, so, da war auch nicht so viel Platz, wir wollten da direkt vor dem Haus parken, um Dinge auszuladen. Und dann ging das Fenster auf von diesem, also nebendran so ein Haus, so ein kleines, wo jemand wohnte, ein Ehepaar. Und dann kam aber Beschuss. Da darf man nicht hinstellen, parken verboten, das geht ja gar nicht. Wow, sag ich, ja, wir ziehen gerade ein, wir möchten nur kurz, nichts da, das wäre noch schöner, wegfahren, wegfahren. So, wir müssen ja Dinge tragen. Also nicht ein Blatt oder ein Buch, sondern Möbel und so. Und das sind dann solche Dinge, nicht als Feind. Und auf jeden Fall, um es kurz zu machen, wir haben es weggestellt, haben dann die Sache längeren Weg genommen und hingetragen. Und ich weiß nicht, ein paar Tage später haben wir diesem Ehepaar, ein älteres Ehepaar, das muss mich korrigieren, ich glaube, es war eine Schüssel mit Pflaumen oder so. Geklingelt, Pflaumen. Und dann hat die geschaut und dann hat man richtig gespürt, in ihr drin, sie wusste jetzt nicht, ja, aber wir haben ihn doch und sie tun uns. Sag ich, ja, möchten Sie keine Pflaumen? Ha, doch. Sag ich, ja, wie machen wir es jetzt? Ja, doch, schon. Und ein gutes Verhältnis gehabt, die ganzen Jahre über. 7 Jahre, 5 Jahre, paar Jahre, 3 Jahre waren es, 3 Jahre. wird immer kürzer, 3 Jahre waren es. Feurige Kohlen. Ähnliche Situation hatte ich in meiner Ausbildung, Polizei und so, wissen manche, beim Waffenreinigen gewesen. Und ich war da so voller Freude, ich habe mich in der Zeit bekehrt, ich habe gemeint, jeder muss es hören. Und es hat auch jeder gehört, es hat aber nicht jeden interessiert. War mir nicht bewusst. Ich dachte, das will jeder wissen, aber die wollten es gar nicht wissen. Ich habe also beim Waffenreinigen erzählt von Jesus am Kreuz, so die ganze Geschichte von Golgatha. Und die Leute haben immer merkwürdiger geschaut. Und dann hat einer, der so ein Kleiner mit so rötlichen Haaren, der hat dann Witze gemacht über Jesus. Oh, der die Show am Kreuz abgezogen hat. So. Ich weiß gar nicht, ob der das heute noch weiß, dieser Mann, dieser Kollege damals. Und danach habe ich ihn zum Eis eingeladen. Das hat er nicht verstanden. Er sagt, ich habe dich doch gerade vorhin vor aller Mannschaft. Wieso sagst du, ob ich ein Eis will von dir? Sag ich, willst du keins? Hat doch schon, aber ich verstehe das nicht. Ja? Feurige Kohlen. Jemand, der dir was Schlechtes tut, da versucht man, das klappt nicht immer, ich erzähle nur die positiven Berichte. Na, ehrlich sein, es gibt auch andere, aber die fallen mir jetzt nicht ein. So. Also das sind so die Positiven. Wir sollen ja das Gute behalten. Und deswegen, solche Berichte habe ich noch drauf. Und dieser Mann, von dem ich eben erzählte, mit dem Eis, dem habe ich kürzlich hier die Gemeinde gezeigt. Fast 20 Jahre später haben wir uns wieder getroffen, habe ich hier die Gemeinde gezeigt. Ja, also das ist wirklich ein Prinzip. Aber wir müssen jetzt wieder zu unserem Text kommen. Also, wir gehen mal weiter. Was ist das Böse überhaupt? Und wenn wir als Christen daran denken, an das, was ist das Böse, dann kommen uns vielleicht so Antworten wie der Teufel oder so. Aber das Wort Böse kommt nicht aus der Schrift, das gab es schon früher. Die Bibel ist ja nicht ein Buch, die es gibt, seit es Menschen gibt, ja? Sondern das gab ja schon Menschen, bevor es die Bibel gab. Und die Menschen haben sich immer Gedanken gemacht. Und manche waren sogenannte Philosophen und deswegen finden wir diesen Begriff als Gegenbegriff zum Guten in der Philosophiegeschichte und in der Religionsgeschichte. Das ist jetzt nicht so relevant, wir müssen uns das alles merken und keine Angst, wir kommen noch zur Bibel, aber mir ist das wichtig, wenn wir uns gründlich mit so einem Text beschäftigen, dürfen wir auch diese Dinge mal hören. In der philosophischen Ethik, also wie man leben soll, was gut ist, was Sinn macht. In der philosophischen Ethik wird im Allgemeinen eine Handlung oder der diese erstrebende Wille als böse bezeichnet, wenn die Handlung als moralisch unzulässig bewertet wird. Und dieses Bewerten ist ein wichtiges Wort, weil Menschen bewerten unterschiedlich. Menschen bewerten unterschiedlich. Und je nach ethischer Position ist es eben so, dass verschiedene Kriterien angelegt werden. Also man sagt zum Beispiel, diese Handlung da, die ist böse. Oder man sagt, die Handlung an sich ist eigentlich nicht verkehrt, aber was dabei rauskommt, das ist schlimm. Die Folge einer Handlung ist gefährlich, ist böse, ist schlecht. Oder man sagt, es gibt Menschen, die haben schon schlechte Ziele, da ist schon das Ziel daneben. Oder das Motiv, warum macht er das denn? Was steckt denn da dahinter? Ja. Oder natürlich dann ganz praktisch der Wille an sich, das, was der will, das ist Katastrophe. Wir werden noch ein paar Beispiele dann sehen. Und man braucht, um das Böse irgendwie zu entlarven, braucht es Kriterien, um zu zeigen, was ist denn gut, was ist böse oder was ist schlecht und was ist böse. Und da gibt es eben so Begriffe wie Moral, Ethik, Werte und die sind unterschiedlich. Die sind unterschiedlich. Die sind in Deutschland teilweise ganz anders wie in anderen Ländern. Es gibt Dinge, die man hier nicht tut und in anderen Ländern ist das okay. Und umgekehrt. So, und das Christentum, als Christen sind wir jetzt halt hier und wir dürfen uns da nichts vormachen. Unser Umfeld, unsere Kultur prägt uns mehr, wie wir glauben. Auch unser Gemeindeleben. Das spielt. Geh mal nach Südamerika in eine Gemeinde, geh nach Afrika, geh nach Indien, geh nach in die USA. Das ist manchmal ganz anders. Alle mit dem gleichen Gott, alle mit der gleichen Bibel, wo das Gleiche drin steht. Aber die Kultur prägt uns einfach. Das ist wichtig, wirklich wichtig. Und übrigens auch wir als, wie sagt man so manchmal, kühle Deutsche, das ist einfach so. Wir sind einfach eine gewisse Art, die sind halt so die Deutschen. Und manche, die Amerikaner sind halt anders. Ja? Und da hört man Leute, wenn die dann längere Zeit in anderen Ländern waren, die berichten dann davon, die sagen dann, also komisch, in Amerika, wo ich da hingezogen bin, da war ich nach spätestens 2 Wochen, war ich bei jedem unserer Nachbarn im Haus eingeladen. Ich wohne schon 8 Jahre in der Straße, habe ich noch keiner eingeladen hier in Deutschland. Aber das ist nicht, weil die böse sind, oder, sondern es ist einfach anders. Verwechseln wir nicht böse und anders. Das ist wichtig. Aber wir brauchen natürlich Kriterien, Maßstäbe, um irgendwie das zu erkennen. Wer letztes Mal beim Bibelpunkt in den ersten Durchgang dabei war, wo es um den Römerbrief ging, da haben wir das auch gesehen. Wenn Paulus zum Beispiel sagt, ich habe die Sünde erst durchs Gesetz erkannt. Das ist so ein Beispiel. Da war also ein Maßstabsgesetz und da erkennt er, oh, sieht nicht so gut aus. Das ist auch heute so bei unseren Gesetzen. Und Deutschland hat viele Gesetze, mehr wie manch anderer Staat in bestimmten Bereichen. Und dann merkt man immer, wenn man es bricht, ja, weil da gibt es einen Paragrafen und du darfst das nicht. Ach so, okay, in anderen Ländern gibt es den vielleicht so nicht. Gut, das also dazu. Dann in dem Bereich der Religionen, Religionsgeschichte, da ist es eben so, dass in vielen Religionen das so abläuft, dass es einen Kampf gibt zwischen Gut und Böse. Das ist also nichts jetzt speziell Christliches oder so. Das gibt es in ganz vielen Religionen, so ein Dualismus. Da gibt es also das Gute, das gegen das Böse kämpft und der Mensch jetzt als Geschöpf kann sich irgendwo entscheiden, auf welche Seite er tendiert, wo er dann dabei sein möchte, so ungefähr. Man hat dann die Wahl und so, Gut kämpft gegen Böse. Und Leute, die das näher betrachtet haben, haben gesagt, das ist etwas schwierig, wenn man das konsequent durchdenkt, weil wir als Christen, übrigens auch der Islam oder das Judentum, weil wir eigentlich sagen, Monotheismus, wir glauben an einen Gott. Bei uns ist es immer wieder spannend mit der Dreieinigkeit, ich weiß das. Trotzdem, das Christentum ist eine monotheistische Religion und ich mag das Wort Religion eh nicht ganz so, aber auch der biblische Glaube, das mag ich viel mehr, der biblische Glaube glaubt an einen Gott. Einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und alle anderen Götter, die es so gibt und Religion oder so, müssen sich, so glauben wir das von der Bibel her, diesem Gott unterordnen. Die stehen nicht auf gleicher Ebene mit ihm. Ich habe das schon mal gesagt, Christentum ist nicht eine Religion, wie viele, ah ja, das sieht so, ah, Christen sehen das so. Die Bibel sagt was anderes. Die sagt, da gibt es einen Gott und über dem steht niemand und neben dem darf auch niemand stehen. Alles ordnet sich ihm unter. So, und die Leute sagen dann, wenn also Gott der Einzige ist und die einzige Ursache für alles, wenn alles von ihm geschaffen ist, was ja die Bibel lehrt, alles ist von ihm gekommen, alles kommt von ihm, dann kann es eigentlich daneben keine zweite oder böse Macht als eigenständige geben. Und deswegen habe ich das so nochmal hingeschrieben, in der christlichen Lehre Dogmatik genannt, wo die ganzen christlichen Lehren von der Bibel her untersucht werden. Was steht denn in der Schrift drin und wie kann man das ordnen? Was weiß ich, dann sucht man alle Bibelstellen über Gnade, alles zusammennehmen und dann versucht man rauszufinden, was sagt denn jetzt insgesamt die Schrift über Gnade? Und dann hat man so die Dogmen, wo man einfach sagt, das sind so die Lehrsätze, das und das sagt die Bibel über Gnade und das sagt sie nicht, zum Beispiel. Oder über die Erlösung und alle möglichen Themen werden da behandelt. So, und da wird eben dann gesagt, dass dort das Böse Gott immer untergeordnet ist. Zum Beispiel, dass der Teufel als gefallener Engel nur das tun kann, wozu Gott ihn, wie soll ich sagen, ermächtigt. Also er darf nur das tun, was Gott zulässt. Das ist ja das Bild vom Hund an der Leine. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre ja der Teufel auf der gleichen Ebene wie Gott und das ist er nicht, Geschwister. Manchmal empfinden wir das so und denken, was macht denn der? Der wütet da rum. Die Bibel sagt, er ist Fürst dieser Welt. Das gibt's ja gar nicht. Und der macht da und was der alles anrichtet. Ja, der richtet etwas an, das stimmt. Aber er ist nicht allmächtig. Ich kenne nur einen, der allmächtig ist. Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und warum Gott manchmal Dinge, manchmal könnte er sagen, stopp. Und er sagt auch stopp. Und dann muss aber, wenn Gott stopp sagt, dann weiß der Teufel, dass Stopp ist. Die kennen sich ja von früher, wir wissen das. War Engel und so. Wenn Gott sagt Stopp, dann ist Stopp. Und wenn Gott sagt, bei Hiob war das so, okay, ich lasse mal ein bisschen Freiraum, ich mache mal die Leine locker, versuche mal den Hiob, test mal, ob der absagt, wir schauen mal, was kommt. Dann darf er das auch nur im gewissen Rahmen. Okay, du kannst ihn auch krank, ja, aber töten geht nicht. Okay. Das weiß dann der Teufel sehr wohl. Die oberste Instanz ist immer noch der Schöpfer, der Elohim, der dreieinige Gott, Ja, der allmächtige El Shaddai, der allmächtige Gott, einfach der Vater Jesu Christi, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sie stehen ganz oben an der Spitze. Ich habe das nochmal dabei. Schaut, so sieht es im Grunde aus, die Hierarchie. Ganz da oben ist nur Gott. Es gibt nichts mehr da. Da kommt keiner ran. Und dann drunter ist dieser ganze Bereich, also in dem Fall jetzt der Teufel als gefallener Engel, als Chef der finsteren Welt, der Finsternismächte und so weiter. Und der kämpft natürlich permanent gegen die Gemeinde. Und darum sagt auch Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle. Und da ist der Chef, der Teufel. Eigentlich ist die Hölle ja für den Teufel. Also die ganze Macht der Finsternis wird nicht, obwohl dieser Kampf geht, der geht ständig, dieser Kampf, aber wir wissen jetzt schon, wie er ausgeht. Die Gemeinde wird siegen. Amen. Die Gemeinde wird siegen. Ob sie in Deutschland siegt, ob sie in der westlichen Welt siegt, das ist eine andere Sache. Aber insgesamt, weltweit gesehen, wird die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu Christi, die Menschen, die mit Jesus Christus und durch die Erlösung mit Gott verbunden sind, die Kinder Gottes, wer denn, ich sage ich mal, in Anführungsstrichen, die Schlacht gewinnen. Nicht der Feind. Da wird es viele Niederlagen geben. Lest mal die Offenbarung. Märtyrer haben wir doch jetzt schon, verfolgte Christen und so weiter. Gibt es ganz viel Not. Aber insgesamt wird das Wort sich erfüllen. Das glaube ich, was Jesus in Matthäus, ich glaube 18 oder 16 ist es, wo er das sagt, dass die Gemeinde eben nicht überwältigt werden wird. Und die nächste Ebene wäre dann, dass eben die Mächte, diese Finsternismächte gegen die Kinder Gottes kämpfen. Und darum kämpfe ich persönlich und auch du, das sage ich dir jetzt mal so, weil ich das glaube, nie gegen den Teufel in Person. Der Teufel ist auch nicht hier oder in Villingen oder weiß was ich. Wir stellen uns das oft so vor, manche Christen stellen sich den Teufel wie Gott vor. Der ist allmächtig, überall ist er. Nö, er ist überhaupt nicht allmächtig, ein geschaffenes Wesen. Ganz andere Attribute. Und diese Mächte, und das ist ja das, was der Paulus sagt in Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja? Gegen diese Mächte. Also dein Ehepartner ist nicht dein Feind, dein Kind ist nicht dein Feind, deine Mitgeschwister im Herrn sind sowieso nicht deine Feinde, sondern wenn überhaupt Feinde, dann gibt es da Mächte, die dahinter stecken. Und die können natürlich Menschen benutzen, selbstverständlich. So, also das mal zu dieser Hierarchie. Und ich habe bewusst rechts die Worte unterstrichen, seht ihr das? Um was zu zeigen, wir sind der Mehrzahl. Ha, wir sind mehr. Also Gott, Gemeinde und Kinder Gottes, ich sage jetzt mal 3-2, das Verhältnis ist natürlich viel größer, brauchen wir keine Angst haben, das wäre ein bisschen knapp. Ja, allein der obere Punkt, wenn du als Mensch, ob ich jetzt in Rietheim wohne, ob du in Schwenningen, Villingen, irgendwelche Dörfer, wenn du mit dem ganz oben in Verbindung stehst, hast gewonnen. Schon gelaufen, hast gewonnen. Das ist dermaßen mächtig, das obere, diese 4 Buchstaben Gott, wer wirklich mit Gott, wenn Gott für dich ist, braucht gar nicht weiterreden. Ja, dann kann keiner gegen uns sein. Wir müssen uns nur an ihn halten, das ist das Problem. Machen wir es immer so ganz weit entfernt und wundern, warum die Dinge nicht so laufen. Eng an ihm sein, verbunden in ihm, diese ganzen Dinge, die die Bibel sagt. So, 4. Punkt, Gut und Böse im Laufe des Heranwachsens eines Menschen. Weil das uns alle betrifft, weil wir alle Menschen sind und weil wir alle herangewachsen sind und je nach Alter immer noch heranwachsen, ist es interessant, diese Infos zu bekommen. Als ich darüber mich ein bisschen so erkundigt hatte, auch gebetet habe, war ich doch zufällig, also Zufall ist, was uns von Gott zufällt, klar, zufällig irgendwo einkaufen und da wandert mein Blick zufällig auf die Zeitschriften, Auslagen oder wie man das nennt. Und wer schon mal einkaufen war und hat es schon mal gesehen, der sieht, da gibt es ja ganz tolle und weniger tolle Dinge, die man dann so sieht bei den Zeitschriften, alles Mögliche, von bis. Und da denke ich, ja, sehe ich recht? Mein Blick ging auf eine Zeitschrift und ich dachte, das gibt's doch nicht, ich möchte doch übermorgen drüber predigen, was steht denn da für ein Heft? Das kaufe ich mir jetzt. Habe ich mir gekauft und ich dachte, redest du da um die Jahreslosung? Kann doch nicht sein, ich habe so ein Heft jetzt noch nie gehabt, aber ich zeige es euch mal, muss man nicht kaufen, ich habe es ja jetzt. Gut und Böse. Geokompakt. Die Grundlagen des Wissens, toll. Aber Gut und Böse, dachte ich, Mensch, das ist doch unser Thema. Jahreslosung, Gut und Böse. Was wohl diese Leute drüber über die Jahreslosung sagen? Naja, Jahreslosung tauchte dann gar nicht auf. Das hat mich nicht verwundert. Aber viele Dinge, die da aufgetaucht sind und die da auftauchen, sind tatsächlich wahr. Warum? Weil auch Wissenschaftler immer mehr entdecken, wie Gott die Menschen gemacht hat. Deshalb. Nach und nach merken die das immer mehr. Und da habe ich ein paar Sachen dabei, möchte es euch sagen. Einmal die Entwicklung der Kinder beginnt, die moralische Entwicklung beginnt nicht erst, wenn man 18 ist oder Pubertät oder irgendwas, sondern schon viel früher, eigentlich nach der Geburt. Und ich lese euch da mal einen kurzen Artikel, einen Abschnitt vor. Da heißt es folgendermaßen, da steht geschrieben, wo habe ich's? Gebannt blickte der 12 Monate alte Junge auf das Puppenspiel, das ihm Entwicklungspsychologen von der Universität Yale vorführten. Die Handlung ist altersgemäß simpel. Nur 3 Charaktere treten auf. Der Kleine verfolgt aufmerksam, wie die erste Puppe einen Ball zur zweiten spielt. Die rollt ihn wieder zurück. Dann spielt die erste Puppe den Ball zur dritten. Die jedoch rennt mit dem Spielzeug einfach davon. Anschließend setzen die Forscher das Mind and Development Lab die Puppen neben den Jungen und legen zu jeder Spielfigur etwas Naschzeug. Als sie ihn auffordern, einer der Puppen eine Süßigkeit wegzunehmen, greift er zielstrebig nach dem Haufen der dritten. Dann beugt er sich vor und haut ihr auf den Kopf. 12 Monate. Der Junge kann noch nicht sprechen, doch seine Taten zeigen, dass er bereits eine klare Meinung dazu hat, was auf der Bühne geschehen ist und dass die dritte Puppe unfair gehandelt hat. Und da gibt es also ganz viele Experimente, wo man da gemacht hat und festgestellt hat. Man dachte nämlich, die moralische Entwicklung bei Kindern ist erst viel später. Das ist nicht so. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie die Eltern sind, weil die Kinder viel wahrnehmen. Nach der Geburt wird es dann durch Elternhaus, Kindergarten und Schule geprägt. Und ab 14 überwiegt dann die Prägung der Peer Group. Peer Group, weiß jemand, das sind die Gleichaltrigen. Ab 14. Also da stelle ich mich auch drauf ein. Ab 14 Jahren ist es im Grunde, jetzt mal ein bisschen einfach ausgedrückt, vorbei mit, das wäre aber wichtig und wir wollen dir doch sagen, dass. Da ist nachgewiesenermaßen es so, dass dann die Gleichaltrigen einen größeren Einfluss auf unsere Kinder haben, wie wir Eltern. Unsere Kinder sind noch relativ klein, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber es ist tatsächlich so. Da ist wirklich was zu tun. Und dann sagt man so schön, dann hilft nur noch beten. Aber wisst ihr, manchmal ist das wirklich so. Also wenn das Kind dann 18 ist, brauche ich nicht mehr kommen und sagen, du, ich hätte mal eine ganz tolle Lebensweisheit. Das wird dann oft umgekehrt laufen. Ja, also von daher, der Wertekatalog von Heranwachsenden hängt davon ab, wie sie sich behandelt fühlen. In den Monaten nach dem 2. Geburtstag entwickeln sich Gefühle dann wie Scham und Betroffenheit. Das hat auch damit zu tun, dass kleine Kinder am Anfang eindimensional denken, die sehen sich immer nur. Die verstehen gar nicht, dass es noch einen anderen gibt. Und wenn ein anderes Kind weint, dann weine ich auch. Ist mir aufgefallen. Weint man einfach mit. Irgendwann später merken sie, ach so, ich bin ja gar nicht hingefallen. Die Nele ist ja hingefallen. Oder der Jens, aber doch nicht ich. Also brauche ich ja nicht weinen, wenn es dem weh tut. Aber am Anfang ist es alles irgendwie zusammen. Und deswegen bei unserem Kleinen noch, jetzt wird es schon wieder schwierig, erst so 4, bisher konnte ich so zaubern. Da habe ich dann plötzlich irgendwas raus. Oh, ja, ich siehst du mal, du. Und zack, jetzt ist es da drüben. Oh, mittlerweile, die Eltern, Mädels sagen, jo. Also die Kinder, das entwickelt sich. So. Im Grundschulalter dann geht es stark nach dem Prinzip Auge im Auge, Zahn um Zahn. Nicht genau die biblische Bedeutung, weil die ist eigentlich ganz positiv, sondern das, was man so Land auf und Land ab drunter versteht. Und von C.S. Lewis, fand ich toll, haben die hier auch was. Gut so, denke ich mir. Die haben nämlich da was von dem geschrieben, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, was ich das so ansprechend finde. Mit der Zeit lernen Kinder nicht nur zu streiten und ihre Meinung vor Gleichaltrigen zu verteidigen. Mein Spielzeug. Das muss man lernen. Das lernen die manchmal automatisch, ja, und manchmal wird es dann richtig wild, aber dann, sondern auch Streit zu schlichten, Konflikte auszuräumen und anschließend wieder Freundschaft zu schließen. Die Lösungen fallen anfangs jedoch häufig drakonisch aus, nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt der Bericht von C.S. Lewis. Als Kinder malten mein Bruder und ich einmal nebeneinander am Tisch und ich stieß an seinen Ellenbogen, sodass er einen Strich quer über sein Bild zog. Erinnert sich der irische Literat C.S. Lewis. Wir haben die Sache dann gütlich so geregelt, dass er einen Strich gleicher Länge durch meines malen durfte. Können wir uns vorstellen, so sind Kinder, ja? Kinder. Doch auch in der Grundschulzeit sind es nicht nur Klassenkameraden und Freunde, an denen sich Kinder orientieren. Der elterliche Einfluss bleibt ebenso wichtig. Vor allem ist entscheidend, was Vater und Mutter ihren Kindern vorleben. Nicht vorsagen, auch nicht vorbeten, auch nicht vorsingen. Alles gut, vorlesen, alles super. Aber vorleben, das ist viel wichtiger. Hol ich ran? Nö. Gut. Das moralische Verhalten eines Menschen hängt stark davon ab, wie sehr er sich an sein moralisches System gebunden fühlt. Das ist wichtig für Gemeindekinder. Kürzlich hörte ich folgenden Satz. Vielleicht kommt er hier auch mal. Nur Mut. Bisher noch nicht, aber kann alles kommen. Irgendwo über die Weihnachtsfeiertage, wir waren irgendwo, dann erzählt jemand und sagt, die Frau so und so hat erzählt, der, und hat sie den Namen genannt, ist aber auch einer, obwohl er Pfarrerssohn ist. Obwohl er Pfarrerssohn ist. Das steckt in uns drin. Pfarrerssohn ist doch anders. Ein Pfarrerssohn, der ist aber... Ja, wie ist denn der? Ich weiß nicht, ob das immer so schön ist, Sohn eines Pfarrers zu sein. Oder eines Missionars, oder eines Predigers, oder eines Evangelisten. Ich weiß nicht, ob das immer so toll ist. Also entscheidend ist nicht nur, welches System gelehrt wird in der Gemeinde, das wissen wir, was wir lehren, sondern ob sich Kinder auch daran gebunden fühlen. Und deswegen gibt es Kinder, die in der Gemeinde aufwachsen, irgendwann macht es und weg sind sie. Sagt, kann doch gar nicht sein. Der weiß doch um alles, jawohl. Aber er hat sich innerlich, aus welchen Gründen auch immer, nicht daran gebunden gefühlt. Und das wird dadurch beeinflusst, wie anständig und fair sich Heranwachsende von ihren Mitmenschen behandelt fühlen. Chronischer Missbrauch und Misshandlung bringen Gut und Böse bei Kindern massiv durcheinander. Und da gibt es noch, das Letzte, was ich hier rausnehme, ein sehr beeindruckendes Beispiel. Vollends durcheinander geraten kann der Kompass für Gut und Böse, wenn ein Kind chronisch, bitte chronisch, ständig, immer wieder, misshandelt oder missbraucht wird. Das heißt nicht, wenn es einmal passiert, ist es nicht schlimm, ist auch schlimm. Aber die Folgen sind bei chronischem Missbrauch um ein weiteres schlimmer. Das hängt auch mit der Persönlichkeit zusammen. Denn oft findet es nur eine Erklärung für die Demütigungen und Schmerzen. Das Kind geht davon aus, selbst böse zu sein. Das aber kann dazu führen, dass es seine moralische Haltung verliert. Ein tragisches Beispiel moralischer Fehlleitung zeigt das Schicksal der Britin Mary Bell. Ihre Mutter arbeitete als Prostituierte und vernachlässigte die Tochter. Früh begannen Freier, das Mädchen sexuell zu missbrauchen. Mit der Zeit war sich Mary sicher, selbst eine verachtenswerte Person zu sein. Dies war vermutlich ein Grund, weshalb es ihr möglich war, ohne besondere Leidenschaft oder Hassgefühle unfassbare Taten zu begehen. Am 25. Mai 1968 erdrosselte sie einen 4-jährigen Jungen, 2 Monate später einen 3-jährigen. Kurze Zeit später wurde sie verhaftet. Mary Bell war erst 11 Jahre alt. Man kann aus Kindern Monster machen. Machen. Es ist möglich. Und es gibt Kreise, wenn wir auch an so Kulte und so weiter, Kulte denken, da wird es gemacht. Da werden Menschen programmiert für schlimme Taten. Das ist ganz schrecklich. Ja, also dieses Umfeld von außen, das spielt eine große Rolle. So, Böses und Gutes. Jetzt, wir als Menschen, auch als Christen, können vom Bösen besiegt werden, wenn. Und damit, mit diesem 5. Punkt, leite ich jetzt schon ein in die nächste Predigt, nämlich nächsten Sonntag. Wir fangen mit dem dann an, für alle, die dabei sind. Und zwar kann ich besiegt werden vom Bösen, wenn ich mich bewusst von Gott, also von der Bibel, von Gebet, von Gemeinde zurückziehe. Auch von Gemeinde zurückziehe. Und zwar, weil Gemeinde nicht nur ein Ort ist, auch Gebäude oder was, sondern Gemeinde ist eine geistliche Größe, ist ein Schutzraum. Lest mal, was der Paulus über Gemeinde sagt. Im Epheserbrief schreibt er viel darüber. Und wenn Menschen sich dem Schutzraum Gemeinde, wenn sie sich davon zurückziehen, kann, muss nicht, aber ich kann dann leichter vom Bösen besiegt werden. Und damals war es ja auch so, bei ganz extremem sündigem Verhalten wurden Menschen ausgeschlossen, gibt es heute auch noch, sie nicht Buße tun wollen, als Ultima Ratio, als letzter Schritt werden Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und der Paulus hat gesagt, wir übergeben sie dem Teufel. Das ist ja eigentlich, wie kann der das sagen? Aber was meint er damit? Er meint damit, jetzt müssen sie sich ohne diesen Schutzraum Gemeinde, mit diesen schlimmen Taten durchs Leben schlagen. Und sie werden, und das hoffen wir, sagt der Paulus, dass sie dann merken, hey, wir müssen umkehren. Dass sie doch noch irgendwie zur Buße finden. Also wenn man sich von Wort Gottes, Gebet, Gemeinde und so weiter bewusst zurückzieht, dann hat das Böse ein leichtes Spiel in der Regel. Oder wenn ich mich nicht rechtzeitig dem Bösen selbst entziehe, so, danke, wenn ich mich dem Bösen nicht entziehe. Josef und David. Der Josef, wo die Frau kam, aber ab. Nichts wie weg. Und noch das Kleid und Mantel da gelassen und halb nackt weg, aber weg, weg. Der David, nicht weg. Oh, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Das war's gewesen. Nochmal schauen. Noch, und am Schluss Mord, Ehebruch, schlimme Dinge gewesen. Also manchmal ist es gut, rechtzeitig die Flucht anzutreten und nicht zu kämpfen übrigens. Manchmal ist es nicht gut zu kämpfen. Manchmal ist es richtig zu kämpfen, aber manchmal ist es auch gut zu sagen, tschüss, ich weg, nichts wie weg. Dem Bösen sich rechtzeitig entziehen. Wenn man Böses mit Gutem verwechselt, das ist auch etwas, was uns passieren kann. Die Bibel sagt mal, manch einem scheint ein Weg gerecht und doch sind es Wege des Todes. Boah. Das ist so übersetzt, ich denke, dass Gott das so sieht. Das war aber gar nicht Gott. Ich meinte, es wäre von Gott, aber es war nicht von ihm. Das kann mal ganz böse ins Auge gehen. Und darum bei solchen Dingen sagt ja auch die Bibel, 2 oder 3 Zeugen, red mit Menschen drüber, prüf die Prophetien und so diese ganzen Dinge, dass man da wirklich auch sicher ist, ist das vom Herrn und nicht meinen, es wäre von ihm. Man kann mit dem Bösen spielen, man probiert ein bisschen schauen, wie weit kann man gehen. Ah ja, da vorne ist der erste Abgrund, noch guter Abstand und so. Ja, oder das Böse zu unterschätzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Böses überschätzt. Also das ist auch was, was dann in Form von Angst zum Beispiel da ist. Also ein Christ hat keinen Computer, weil da kann man auch so Seiten anschauen, die nicht gut sind. Und deswegen hat ein Christ keinen Computer. Das ist oft Angst. Früher hieß es dann, ein Christ fliegt nicht mit dem Flugzeug, weil das auch vom Feind, der Teufel, Gott hätte uns Flügel gegeben und solche Sätze. Und heute weiß jeder, ah nee, also. Oder Zug, die Lok mit dem schwarzen Rauch, das kann nicht von Gott sein. Ja, Schwarzwald, oh, nee. So. Also bitte nicht das Böse auch überschätzen, dann kommt Angst. Der Teufel arbeitet gerne mit Angst. Viele Leute, wir dürfen auch den Kindern nicht so über Angst immer alles. Dass sie es aus Angst nicht tun oder Dinge aus Angst tun. Es geht ja nur mit Druck und so. Wenn der Druck fehlt, machen sie es trotzdem. Ja? Oder sie machen es nur, damit sie nicht bestraft werden. Und wenn sie dann älter sind, dann wissen sie, Strafe kann es nicht mehr geben, dann kann ich es ja machen. Ja, so. So denken wir Menschen, so sind wir. Nochmal, wenn ich die Gemeinde nicht ehre, da geht es nicht darum zurückziehen, sondern nicht ehren meint zum Beispiel, wenn wir schlecht über andere Christen oder Kirchen reden. Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Warum? Weil Gemeinde der Leib Jesu ist. Und dann reden wir nicht schlecht über den Leib Jesu. Und ich rede auch nicht schlecht über meine Gemeinde. Und die hier ist ja eh nicht meine. Ich rede gut über die Gemeinde, weil es der Leib Jesu ist. Und weil wir Menschen sind, gibt es da immer noch Dinge, wo man besser machen kann, selbstverständlich. Aber schlecht reden über Gemeinde ist Gemeinde nicht ehren. Menschen, die das tun, stehen in der Gefahr, vom Bösen überwunden zu werden, weil der Böse und das Böse ist gegen Gemeinde. Kann man sich merken. Der Feind ist gegen Gemeinde. Jesus ist dafür, ist ja seine. Er ist das Haupt. Ignorieren wäre auch ein fataler Fehler. Und Hochmut, also Stolz, egal in welcher Form auch immer, ist auch eine große Gefahr. Ich habe noch eins und dann möchten wir zum Abendmahl kommen. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Wie gesagt, nächstes Mal geht es dann da mit dem ausführlicher weiter von der Bibel her. Ich kann vom Bösen besiegt werden, wenn ich bestimmte Gedanken, Gefühle unkontrolliert zulasse. Weißt du, wenn es über die Gedanken geht und dann ein Gedanke ergibt den anderen und dann denke ich schon in eine Richtung und es stimmt vielleicht gar nicht und das nennt man fehlgerichteter Glaube, dann glaube ich einer die Sache, die gar nicht stimmt. Und am Schluss stellt sich raus, es war ein Missverständnis. Ich habe wochenlang mit diesem Denken bin ich durchs Leben gegangen. Es hat gar nicht gestimmt. einer Lüge irgendwie aufgesessen. Ja, also sich Gedanken, sich Emotionen oder irgendwo unkontrolliert sich da reingeben und dann kommt der Feind gerne. Also auf die Gefühlsschiene oder über die Gedankenebene kommt er auch gerne. Gut, eine wunderbare Möglichkeit der ersten Christen, sich gegen das Böse abzugrenzen, war in der Tat die Mahlfeier, das Abendmahl. Das war eine wichtige Sache und der Teufel möchte nicht, dass Menschen das Mahl nehmen. Weil er weiß, dann erinnern sie sich wieder an das, was mir, so sagt der Feind, was mir damals das Genick gebrochen hat, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Oh nein, jetzt erinnern sie sich wieder daran. Oh nee, jetzt nehmen sie wieder dieses Brot und trinken von dem Kelch und erinnern sich an dieses gewaltige Erlösungswerk. Sollen sie lieber an Nikolaus denken? Sollen sie lieber ans Christkindlein denken? Sollen sie Päckchen aufmachen? Ist alles recht. Osterhasen verkündigen, alles gut, aber nicht die Erlösung. Und deswegen hat die Urgemeinde, deswegen auch die Kirchen weltweit, feiern immer wieder das Mahl. Stehen wir auf zusammen, bitte die Geschwister vorzukommen. Die mithelfen.